ist der zweite Teil der kleinen Serie, wie du mehr Selbstvertrauen bei deinem Kind aufbauen kannst. Und heute schauen wir uns an, was im Körper passiert und wie du damit umgehen kannst. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Letzte Woche haben wir gesehen, warum Angst durchaus Sinn macht, warum sie unser Partner sein kann, warum Stress, Nervosität und Angst notwendig sind für unser Überleben. Wir haben verstanden, was Angst ist und heute wollen wir genau schauen, woher sie kommt und warum sie sich so anfühlt, wie sie sich eben anfühlt, denn das ist absolut grundlegend, um die Verhaltensweisen unserer Kinder zu verstehen. Und das machen wir heute. Was passiert also im Körper, wenn wir gestresst sind oder Angst haben? Wir haben schon gesagt, die Amygdala arbeitet wirklich hart, aber anstatt dass sie uns nur beschützt, wird sie manchmal sogar überführt. Sorglich und schlägt Alarm, wenn es noch gar nicht so richtig notwendig ist. Was passiert jetzt also im Körper, wenn diese Amygdala, unsere kleine Alarmglocke im Gehirn, eine Bedrohung registriert hat? Das erste ist normalerweise, dass sich die Atmung ein bisschen verändert, weil das Gehirn Sauerstoff sparen will, wenn es ihn brauchen würde, um zu kämpfen oder eben zu fliehen vor der Gefahr. Warum das so ist, haben wir in der letzten Folge geklärt und wenn du die noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, zuerst mal in die Folge 51 reinzuhören, bevor du hier dann weitermachst. Als die Atmung sich verändert, wir kurzatmig werden bei Stress, bei Nervosität, das passiert wiederum bei allen Menschen dieser Welt, wenn sie Angst haben. Und jeder Mensch auf diesem Planeten hat irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise auch Angst gehabt. Wir haben letzte Woche schon gesagt, das ist total menschlich, wenn man zum Beispiel vor vielen Menschen sprechen muss, wenn man was Neues wagt, was man noch nie gemacht hat. Und Kinder dürfen das genauso verstehen, dass Stress, dass Nervosität bei herausfordernden Dingen zu unserem Leben einfach dazugehört. Da kann es dann auch sein, dass unser Gesicht rot wird, die Wangen warm werden, denn durch die veränderte Atmung steigt Sauerstoffgehalt und das Kohlendioxid sinkt ab. Unser Herz schlägt schneller und den Sauerstoff im Körper dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird, nämlich in unsere Füße und in unsere Hände, wenn wir denn kämpfen oder fliehen wollen. Ja, denn Kinder können deswegen zappelig und unruhig werden, hyperaktiv wirken, wenn sie Angst kriegen, wenn sie nervös werden in bestimmten Situationen. Sie haben dann vielleicht Schwierigkeiten, still zu sitzen, sehen so aus, als würden sie nicht zuhören. All das sind Symptome von Stress, von Nervosität und von Angst. Und das müssen wir einfach wissen und einfach mal so verstehen, dass die Amygdala das im Körper auslöst und dass es ein Programm ist, das einfach losgeht. Der Körper beginnt sich dann auch abzukühlen, damit er nicht überhitzt, wenn er kämpfen oder fliehen muss. Wie kühlt sich ein Körper ab? Indem er schwitzt. Also wenn die Kinder merken, dass sie schwitzen, dann reagieren sie auch darauf, indem sie ängstlich werden. Einfach weil diese zwei Reaktionen so eng zusammenhängen und für uns das total normal ist. Und das natürlich kann die Angst dann noch weiter auch verstärken. Das müssen wir uns klar machen und wir müssen lernen, wie wir uns wieder beruhigen können mit diesen körperlichen Symptomen. Denn sobald sich das Gehirn wieder beruhigt hat, wird das Schwitzen aufhören, wird die Kurzatmigkeit aufhören, wird das Herzschlagen aufhören. Auch das Verdauungssystem übrigens wird abgeschaltet. Eigentlich alles, was in dem Moment für Kampf oder Flucht nicht überlebensnotwendig ist, schaltet das Gehirn ab. Nur ganz kurzfristig natürlich. Je nachdem, nur so lange wie die Bedrohung besteht, die Bedrohung taucht auf, das Gehirn und der Körper schalten auf Bedrohungszustand um, die Bedrohung ist bewältigt, das Gehirn und der Körper ruhen wieder. Das Problem jetzt mit psychologischen Bedrohungen, also dass wir Angst haben, uns zu schämen, bloßgestellt zu werden, Fehler zu machen, ausgegrenzt zu werden, etwas zu verlieren, ist natürlich, dass es da keinen so eindeutigen Anfang und kein eindeutiges Ende gibt. In der Steinzeit, Säbelzahntiger taucht auf, Gefahr beginnt, Säbelzahntiger verzieht sich wieder oder ist besiegt, Gefahr ist zu Ende. Das ist eindeutig. In den psychologischen Momenten ist es natürlich nicht so und deswegen sind die Kinder ganz oft in so einem brodelnden Zustand der Angst, kriegen mal schon so Bauchweh und ähnliche Dinge, wo wir noch nicht genau wissen, was jetzt eigentlich hier gerade los ist. Das ist ein wichtiger Punkt für uns Eltern, dass wir das wissen. Wann immer die Amygdala entscheidet, dass sie sich nicht sicher fühlt, dann gehen auch die Mauern sozusagen hoch in unserem Gehirn und der Verstand setzt aus. In dem Moment haben wir also dieses Gehirn, das von einer instinktiven und impulsiven Amygdala gesteuert wird und nicht mehr mit unserem Verstand. Warum, das sage ich gleich noch. Wir müssen also auch mit dieser impulsiven Amygdala arbeiten. Wir können nicht gegen sie ankämpfen. Und die hat kein Interesse an unserer Konversation, an unseren Argumenten, weil sie sich darauf konzentriert, den Körper durch Bewegung in eine sichere Position zu bringen, durch Kampf oder durch Flucht, je nachdem eben. Die Gedanken, die mit so einer Angst einhergehen, die sind deswegen auch so schwer zu bewältigen, weil sie in der Regel plausibel sind. Also das ist durchaus logisch, was wir uns da vorstellen. Und deswegen ist es so schwer, dagegen zu argumentieren. Was ist, wenn ich versage, wenn ich eine schlechte Note schreibe? Was ist, wenn die Mama vergisst, mich abzuholen? Was ist, wenn unser Haus Feuer fängt, wenn ein Baum auf unser Haus fällt oder? Wir können den ganzen Tag mit diesen Argumenten hin und her streiten. Der Punkt ist aber, und das habe ich gerade gesagt, nach ganz kurzer Zeit kommt schon im Verstand nichts mehr an, weil dieser sogenannte präfrontale Kortex, so nennt sich der Verstand, sich abgemeldet hat. Warum? Auch das aus einem wirklich guten Grund. Es scheint nicht logisch zu sein, warum wir nicht mehr klar denken können. Warum sollte ein Gehirn denken, dass es eine gute Idee ist, das denkende Gehirn bei Angst abzuschalten? Naja, genau, weil das hinderlich sein kann, weil es uns nämlich Zeit kostet, Argumente zu wälzen und innerlich mit uns selber zu diskutieren. Wenn das eigene Überleben auf dem Spiel steht, und das ist natürlich immer dann, wenn die Amygdala eine Bedrohung registriert, für sie die Schlussfolgerung, dann müssen wir schnell sein. Dann möchte unser Gehirn nicht, dass wir uns zu viel Zeit nehmen, um über Konsequenzen nachzudenken, um zu planen oder irgend sowas, sondern dann gilt es einfach ganz schnell Flucht oder Angriff oder die dritte Möglichkeit ist Freeze. Wenn zum Beispiel der Christbaum jetzt in der Weihnachtszeit Feuer fängt und die Wohnung in Brand setzt, dann will die Amygdala nicht, dass wir darüber nachdenken, was wir jetzt aus diesem Haus rausretten wollen, welche Geschenke, welche Klamotten, was wir sonst noch alles mitnehmen wollen. Sie will auch nicht, dass wir überlegen, ob ein nasses Handtuch oder eine Decke besser zum Löschen hilft, ob wir die 112 anrufen oder ob wir den Christbaum selber auspusten. Das will sie alles nicht. Die will einfach nur, dass wir aus dem Haus verlassen und in dem Moment, wo wir draußen auf der Straße stehen, die Bedrohung erstmal vorbei ist und wir in Sicherheit, dann können wir nachdenken, was wir jetzt machen. Dass wir die Feuerwehr rufen, dass wir nochmal gucken, dass irgendwie drumherum nichts passiert und all diese Dinge. Es ist der Amygdala in dem Moment egal, ob das Haus bis auf die Grundmauern abbrennt, solange nur wir als Menschen, also immer der Mensch, dessen Amygdala es ist, in Sicherheit ist. Sie schaltet deswegen genau die Fähigkeit ab, zu planen oder über Konsequenzen nachzudenken. Und das müssen wir wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen wir Eltern auch wissen, dass wir in dem Moment, in dem unsere Kinder in so einem Zustand sind, sie auch mit Argumenten deswegen genau nicht mehr erreichen können. Wobei es einen ganz wichtigen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Unser präfrontaler Kortex, unser Verstand, ist stärker entwickelt, sodass wir ihn im Allgemeinen eingeschaltet haben, wenn jetzt nicht riesengroße Gefahren sind. Selbst wenn wir ängstlich oder wütend sind, können wir uns manchmal zurückhalten und Dinge nicht sagen, die wir sagen müssten oder uns durch die Angst hindurch buxieren, um mutige Dinge zu tun. Das können wir. Nicht immer, aber oft. Bei Kindern ist es nicht so, denn der Verstand ist erst bei Mädchen so mit Mitte 20, bei Jungs sogar noch später, Ende 20, Anfang 30, wirklich voll entwickelt. Sie haben also ganz lange Zeit nicht die Möglichkeit, das richtig hinzubekommen. Und es ist nicht ein böser Wille oder irgendwie ein bockiges Verhalten oder irgend sowas in der Art, sondern ihr Verstand, ihr präfrontaler Kortex, ist eben noch nicht fertig entwickelt. Und darum kann die Angst, kann so ein Stress sie wirklich mehr umtreiben als uns Erwachsene. Und sie können sich auch nicht, was wir so oft von ihnen gerne hätten, sie können sich nicht zusammenreißen. Weil eben die Funktion des denkenden Gehirns noch nicht so weit entwickelt ist. Und das ist richtig so. Das kommt erst später. So, das ist natürlich jetzt irgendwie eine schlechte Nachricht. Jetzt denken alle, oh mein Gott, dann können wir ja da eh nichts ausrichten. Nein, so ist es auch nicht. Wir können natürlich was tun, um diese Denkfunktion ein bisschen zu stärken. Bei diesen Was-wäre-wenn-Fragen und dem Zukunftsdenken geht es also darum, dass die Angst eines zukunftsorientierten Gehirns ist und dass wir dem Strategien an die Hand geben, da leichter reinzukommen. Wenn wir es aber nicht vorbereiten, dann funktioniert das gar nicht. Dann kommt Furcht, Überwältigung, Stress, Nervosität, wie auch immer. Es kann auch Traurigkeit entstehen, es kann auch Wut entstehen. Ja, also die Amygdala ist für alle Emotionen zuständig und auch es sind auch genau diese Verhaltensweise, die ganz oft parallel zur Angst daherkommen, weil sie Kampfverhalten, weil sie Aggression eben sind. Das, was die, wie gesagt, die Amygdala ja will, Flucht, Angriff oder Freeze, also Wutanfälle. Das ist ein Push nach vorne, ja, dass wir uns wehren, dass wir in den Kampf gehen. Und bei den Verhaltensweisen, die eben mit dieser Angst gemeinsam daherkommen, müssen wir deswegen daran denken, dass das Gehirn erstmal abschaltet, also dass die Amygdala erstmal runterkommen muss, dass das Gehirn das Gefühl haben muss, sicher zu sein, bevor wir mit unseren Kindern anfangen zu diskutieren. Es gibt, während diese Alarmglocke aktiv ist, eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder die tatsächliche Bedrohung zu vermeiden oder zu bewältigen. Flucht oder Angriff. Und das will eben Stress, das möchte Angst erreichen, dass wir genau das tun. In den meisten Fällen jedoch, und das ist halt wieder so ein Punkt, an dem uns diese Angst oder der Stress im Weg steht, sind diese Verhaltensweisen, die die Kinder und natürlich auch wir Erwachsene, aber wie gesagt, vor allem die Kinder, weil ihr Verstand noch nicht so ausgereift ist, dieses Verhalten ist ein Versuch, diese Gedanken, diese Gefühle, die mit der Angst einhergehen, zu vermeiden oder zu bewältigen. Also eine Wut soll nach vorne schieben in einem Kampf. Eine Trauer dagegen, die lähmt eher, ja. Wir wissen, dass Schule sicher ist, dass keine wirkliche Gefahr besteht. Auf dem Schulweg sind sich die Kinder aber auch bewusst und fangen darüber nachzudenken an, was wäre, wenn, was könnte alles schiefgehen? Habe ich die coolen Klamotten an? Muss ich mich schämen für irgendwas, was ich getan habe? Werden die anderen Kinder mich ausschließen? Werde ich im Sport als Letzter in die Mannschaft gewählt? All diese Gedanken können da kommen und verursachen dann ein flaues Gefühl im Magen, vielleicht ein bisschen Bauchweh, vielleicht brummt ihnen der Kopf, vielleicht fangen sie an zu schwitzen, vielleicht werden ihre Wangen rot, also die ganz normalen Angstsymptome. Und sie wollen natürlich nicht, dass andere Kinder das sehen, das wollen sie vermeiden. Und wir Eltern merken, dass unseren Kindern es nicht gut geht auf diesem Schulweg. Und wenn wir dann unser Beschützerinstinkt anschmeißen, denken, oh, meinem Kind geht es nicht gut und ich möchte, dass es das nicht erdulden muss und es zu Hause lassen, dann helfen wir ihnen allerdings nicht dabei oder beschützen sie vor einer Gefahrensituation, sondern wir beschützen sie vor dieser psychologischen Bedrohung, vor den Gedanken, die sie haben. Wir schützen sie nicht vor einer wirklichen Bedrohung, denn das wäre natürlich total in Ordnung. Dafür sind Eltern da, dass sie ihre Kinder vor einer wirklichen Bedrohung schützen. Wenn wir sie aber vor den Gedanken, vor den Gefühlen, die mit Angst daherkommen, beschützen, dann tun wir ihnen keinen Gefallen, weil sie nicht lernen, damit umzugehen. Da wäre es, beziehungsweise da ist es, und dafür plädiere ich und das zeige ich auch Eltern in meinem Kurs, da wäre es besser, Strategien aufzubauen, den Stress abzubauen, mit diesen Gefühlen umzugehen, mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen. Sind sie denn verwirrt? Was passiert da gerade, wenn du in die Schule gehst? Welche Gedanken kommen? Was für Gefühle kommen? Was passiert in deinen Muskeln? Was passiert in deinem Bauch? Das könnt ihr jetzt gleich mit euren Kindern mal machen, dass ihr genau darüber sprecht. Sie sollen, zum Beispiel könnt ihr gemeinsam einen Körper aufzeichnen und mal einzeichnen in diesem Körper, wo es überall Symptome gibt, wenn sie in die Schule gehen und welche Gedanken da so kommen. Und was genau die Gefühle in ihrem Körper sind. Denn dann bekommt das Ganze so ein bisschen einen Sinn. Und die Kinder wissen ja schon, dass die Angst sinnvoll ist, dass sie einen Schutzfaktor haben. Das habt ihr von der letzten Podcast-Folge her schon bereits mit ihnen besprochen. Und jetzt geht es eben genau um diese körperlichen Symptome, dass ihr die miteinander mal durchgeht und darüber sprecht. Und ihr sagt jetzt nicht mehr, oh mein Gott, du hast Bauchweh, sondern, und das ist eben ganz neu, schau mal, das macht total viel Sinn, dass dir schlecht wird, dass du Bauchweh hast, weil was ist passiert? Die Amygdala ist angesprungen und die körperlichen Reaktionen bei Gefahren sind eben genau so. Deswegen ist es genau richtig, dass du Bauchweh hast. Es macht so viel Sinn, dass du anfängst, darüber nachzudenken, was ist denn das? Ich fühle mich verwirrt, es macht Sinn, dass mein Herz rast, denn wir haben die Gründe dafür gefunden, wir haben mit den Kindern darüber gesprochen, was genau in ihrem Körper passiert und welche Funktion das Ganze hat. Wir haben jetzt also Erklärungen für diese Symptome. Die Kinder fühlen sich nicht mehr falsch, weil sie Bauchweh, weil sie Kopfweh oder sonst irgendwas haben, sondern sie haben verstanden, dass es eine normale Reaktion ist, dass ihre Amygdala aber vielleicht überreagiert hat und dass die Gefahr nicht so ist, wie die Amygdala das eingeschätzt hat. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, deswegen dürfen wir nicht blind der Amygdala vertrauen, sondern müssen selbst Chef in unserem Kopf bleiben, die Situation nochmal einschätzen, die Warnung der Amygdala zur Kenntnis nehmen und nochmal selbst schauen, okay, ist das jetzt eine wirkliche Gefahrensituation? Fühle ich mich unsicher oder ist es eben eine neue Aufgabe oder eine Herausforderung? Und dann gehen wir ganz anders damit um und dann könnt ihr als Eltern, du als Mutter eben auch mit deinem Kind daran arbeiten. Was natürlich nicht ganz einfach ist, es fühlt sich für uns Eltern nicht gut an, wenn wir die Kinder zu etwas bewegen wollen, was ihnen Angst zu machen scheint, was ihnen stressig zu sein scheint, dass sie zum Beispiel in die Schule gehen sollen, auch wenn sie Bauchweh haben, dass wir sie bei der Oma zum Übernachten lassen, auch wenn sie Bauchschmerzen bekommen. Ja, wenn wir sagen, ja, das ist ganz normal, dass du die Bauchschmerzen bekommst und wir gehen jetzt weiter, das hältst du aus, das machst du großartig. Das ist die Theorie. Fakt ist aber auch, dass wir Eltern uns natürlich nicht gut damit fühlen, wenn es unseren Kindern nicht gut geht. Und auch das ist ein Instinkt, den wir programmiert haben. Dann wollen wir sie beschützen. Dann wollen wir vermeiden, dass sie diese Schmerzen, dass sie diese Ängste aushalten wollen. Nur, das hilft ihnen in diesem Moment nicht, weil es eben nicht um eine Gefahr geht, sondern weil es um diese Gedanken geht. Und ganz, ganz wichtig, es geht jetzt nicht darum, Kinder zu Dingen zu zwingen, die ihnen zu groß erscheinen, aber wir können ihnen eben auch nicht alles abnehmen oder das vermeiden, weil gerade bei der Schule wird's ganz klar, wir müssen irgendwann in die Schule gehen, wir können sie nicht den Rest ihres Lebens zu Hause lassen. Sie müssen vielleicht nicht unbedingt bei der Oma übernachten, aber wir tun ihnen eben auch dann keinen Gefallen, wenn wir das nicht irgendwie in Angriff nehmen, diese Herausforderung und sie gemeinsam unterstützen, dass sie das meistern. Schauen wir uns mal kurz an, was passiert, wenn wir die Angst vermeiden. Also wenn wir Eltern unsere Kinder darin beschützen, indem wir sie nicht bei der Oma übernachten lassen oder indem wir sie von der Schule zu Hause lassen, wenn sie Bauchweh haben. Natürlich nur, wenn nichts Organisches da ist, das ist auch klar. Das muss natürlich abgeklärt werden. Durch eine Vermeidung dieser Angstreaktionen, dieser Stresssymptome, bringen wir der Amygdala bei, dass die einzige Möglichkeit, sich sicher zu fühlen, weil sie denkt ja, wir sind nicht sicher, darin besteht, das zu vermeiden, also bei der Oma zu übernachten oder in die Schule zu gehen. Und so wird genau das tatsächlich zur Katastrophe letztendlich, denn die Amygdala ist ganz einfach gestrickt. Sie lernt nur aus Erfahrung. Wenn sie diese Signale sendet, dann bleibt das Kind zu Hause, muss nicht in die Schule, muss nicht bei der Oma übernachten. Hat also funktioniert. Die Strategie ist für die Amygdala erfolgreich. Und den Gefallen können wir ihnen natürlich nicht tun. Das heißt, der einzige Weg führt letztendlich durch den Sturm mitten hindurch, durch die Stresssymptome, durch die Ängstlichkeit, durch die Nervosität, denn die Amygdala lernt nur aus der Erfahrung und zwar durch Wiederholung. Es ist natürlich nicht damit getan, einmal bei der Oma zu übernachten oder einmal in die Schule zu gehen. Immer wieder muss diese Erfahrung wiederholt werden, bis die Amygdala lernt, die Schule ist sicher, da besteht keine Gefahr. Bei der Oma zu übernachten ist sicher, da besteht eine Gefahr. Und je länger natürlich ein Kind das Ganze vermieden hat, die ganzen Reaktionen und eben nicht bei der Oma übernachtet hat oder je häufiger es nicht zur Schule gehen muss, desto stärker ist die Verbindung, die die Amygdala zieht zwischen diesen Symptomen und der Tatsache, dass sie auf der sicheren Seite ist. Und desto länger dauert es natürlich, da auch wieder drüber hinwegzugehen. Und das ist genau der Grund, warum wir unseren Kindern keinen Gefallen tun, wenn wir vermeiden, dass sie in Anführungsstrichen leiden. Natürlich sollen sie nicht jetzt voller Schmerzen in die Schule gehen, aber unsere Aufgabe ist es hier wirklich, sie in kleinen Schritten dahin zu kriegen und Strategien zu entwickeln mit ihnen gemeinsam, dass es für sie machbar ist und dass wir auch sagen, ich sehe, das ist jetzt gerade eine Herausforderung, ich sehe, das ist ein bisschen viel für dich, aber ich weiß, du kannst das. Das ist die Herangehensweise, die wir finden wollen und die ich im Coaching dann eben den Müttern auch beibringe und wozu es dann bald auch einen Kurs geben wird, weil, wie gesagt, das Thema im Moment so präsent ist und für so viele Kinder so wichtig ist, dass mir das ein Anliegen ist, dass das möglichst viele mitmachen können. Denn wie gesagt, wir wollen ja nicht, dass das Gehirn, also die Amygdala genauer gesagt, sagt, Gott sei Dank haben wir das jetzt nicht getan, denn jetzt ist es ruhig und sicher, aber nur, weil wir eben genau die Symptome hatten, also weil wir aufgeregt waren, weil wir Bauchweh hatten, hat es funktioniert und wir mussten nicht in die Schule gehen oder bei der Oma übernachten. Die Amygdala ist sich dann ganz sicher, dass die Sache Schule, Übernachtung ein wirkliches Problem ist und sie wird weiter dafür sorgen, dass das Kind die Sache nicht tun muss und dann wird natürlich der Stress immer noch größer. Wenn wir die Kinder aber unterstützen und an genau dem Punkt, wo der Stress aufkommt, mit ihnen bleiben, da sind, beziehungsweise sie dazu ermuntern, immer noch ein Schrittchen weiter zu gehen, dann wird das Gehirn irgendwann merken, dass es keinen Sinn macht, die Symptome hervorzurufen, dass es das nicht davor bewahrt, bei der Oma zu übernachten oder in die Schule zu gehen. Und das wird passieren, Schritt für Schritt. Das kann ein Weg sein, aber es wird passieren, weil genau so das einfach funktioniert im Körper. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gehirn den Schluss zieht, okay, ich habe jetzt zwar das Bauchweh auf dem Schulweg geschickt, aber sie ist trotzdem in die Schule gegangen. Es war also vergeblich, die Symptome zu schicken. Ich habe den ganzen Stresssymptome, die Nervosität geschickt, aber sie ist trotzdem zum Sport gegangen oder hat bei der Oma übernachtet. Und wenn sie das erkannt hat, das Gehirn, dass das vergeblich war, genau dann wird es aufhören. Also ich merke jetzt gerade, diese Materie ist ganz schön kompliziert und deswegen zum Ende noch mal kurz so ein bisschen Zusammenfassung. Wir hatten in der ersten Serie, wo es um mehr Selbstvertrauen für Kinder geht, das Thema, wie wir die Angst zu unserem Partner machen und heute jetzt angeguckt, was passiert im Körper, was sind die Signale, warum reagiert die Amygdala, wie sie eben reagiert und wie können wir mit diesen körperlichen Signalen den Stress rausnehmen, wie können wir Sicherheit geben und wieder gewinnen? Warum macht es Sinn, dass die Amygdala den Verstand ausschaltet und wir gar nicht mehr nachdenken können, wenn wir in Stresssituationen sind? Und zum Schluss den ganz wichtigen Punkt, warum wir Eltern also nicht vermeiden sollten, dass unsere Kinder Angst haben, gleichzeitig aber nicht einfach natürlich sagen, jetzt Augen zu und durch, sondern dass wir einfach lernen müssen, sie da gut durchzubegleiten, sodass sie sich ihren Herausforderungen und dem Neuen stellen, weil es eben keine Gefahr, sondern sicher ist. Wenn dir der Podcast Schulerfolg einfach gemacht gefallen hat und du unbedingt die dritte Folge nicht verpassen willst, drück schnell auf Abonnieren. So dass du auch nächste Woche die dritte Folge der kleinen Serie über mehr Strategien für Selbstvertrauen bei Kindern hören kannst. Wenn du mehr Infos zu dem Kurs für mehr Selbstvertrauen bei Kindern möchtest, schreib mir gerne eine Nachricht. Der ist im Moment noch nicht fertig, aber ich informiere dich gerne, sobald er verfügbar ist. Wir starten im Februar.